Ich weiß, dass ich nichts weiß. Seit circa 2.500 Jahren wird über diesen Satz aus dem antiken Griechenland viel nachgedacht. Der Philosoph Sokrates sagte ihn in einer Gerichtsverhandlung und seitdem ist er einer der prägendsten Sätze in der Geschichte der Menschheit. In der Regel wird dieser Satz als die Definition von Weisheit angegeben. Die Kenntnis um die Begrenztheit des eigenen Wissens ist es, was Weisheit ausmacht. Wenn wir in die Bibel schauen, dann ist Weisheit auch ein zentrales Thema. Im Alten Testament gibt es schließlich viele Bücher wie die Psalmen oder die Sprüche, die zur Weisheitsliteratur gehören. Und auch im Neuen Testament gibt es einige Stellen, an denen Weisheit eine Rolle spielt. So auch im heutigen Predigttext in Epheser 5, 15 bis 20. Seht nun mit Sorgfalt darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und macht das Beste aus der Zeit, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und besauft euch nicht mit Wein, wodurch ein maßloser Lebensstil entsteht, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und lobsingt dem Herrn in eurem Herzen und dankt Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Herr, öffne uns Herz, Sinn und Verstand, dein Wort in schwachen Menschenworten aufzunehmen. Amen. Im Epheserbrief schreibt Paulus in den ersten drei Kapiteln von der Erlösung, die man durch Jesus Christus erhalten hat. Er stellt das Evangelium, die frohe Botschaft, an den Anfang und erinnert die Gemeinde in Ephesus daran, wie wunderbar Gottes Heilstat ist. In den darauffolgenden Kapiteln geht er dann auf das alte und das neue Leben der Christen ein. Er zeigt auf, wie die Christen in Ephesus sich verhalten sollen, nach welchem Maßstab sie leben sollen, eben wie sie es führen sollen. Er ermahnt sie dazu, ihr Leben als weise zu führen und nicht als unweise. Doch wie können wir das verstehen? Was meint Paulus hier mit sein Leben als weise führen? Heutzutage verbinden wir mit Weisheit automatisch das Alter. Je älter man wird, desto weiser wird man auch. Es ist sicherlich richtig, dass man mit zunehmendem Alter auch mehr Lebenserfahrung und mehr Lebensweisheit bekommt. Ich selbst stehe zwar noch ziemlich am Anfang meines Lebens, aber wenn ich jetzt zurückblicke auf meine Kindheit und meine Jugend, dann hat sich da schon einiges getan bis jetzt. Aber ist das wirklich Weisheit? Ist Weisheit dasselbe wie Lebensklugheit? Ich habe einen ersten Gedanken dazu. Irgendwo haben wir es doch alle schon mal gehört. Gott hat einen Plan für dein Leben. Auch wenn wir selber absolute Chaoten sind und keinerlei Struktur in unserem Leben haben, dann hat Gott immer noch einen Plan. Aber was ist unser eigener Plan? Ich werde das ab und zu gefragt, was mein Plan für die Zukunft ist. Und ich antworte dann immer, ich weiß nicht mal, was ich morgen zum Essen werde. Da weiß ich erst recht nicht, wie mein Plan für mein Leben aussehen soll. So oder so ähnlich kann ein eigener Lebensplan aussehen, spontan. Aber es kann auch ganz anders sein. Ich kenne auch Leute, die ihren ganzen Alltag durchplanen und nichts dem Zufall überlassen. Konsequent nach einem strikten Zeitplan zu arbeiten, heißt, gleichzeitig gewappnet zu sein für die Dinge, die auf einen zukommen. Beide Seiten haben ihre Daseinsberechtigung, Vor- und Nachteile. Doch wie führt man jetzt ein Leben nach Gottes Willen? Strukturiert oder ungeplant, spontan oder nicht? Ich denke, beides ist möglich. Vielleicht sogar beides gleichzeitig. Zum einen ist es gut, wenn man flexibel für Gottes Handeln im eigenen Leben ist. Sich jeden Tag neu von Gott begeistern zu lassen, hilft, positiv an Dinge heranzugehen, auch wenn sie unüberwindbar scheinen. Zum anderen aber ist auch eine Struktur hilfreich, um Gott mehr Raum im eigenen Leben zu geben. Sich bewusst Zeit einzuteilen, um sie mit Gott zu verbringen, hilft, auch mit anderen Augen den Alltag zu sehen und Gott in sein Leben zu integrieren. Die Sprüche aus dem Alten Testament liefern uns eine gute Antwort darauf, wie man sein Leben führen kann. Im dritten Kapitel in Vers 5 und 6 wird so eine Art und Weise angesprochen, die man sich zum Lebensmotto machen kann. Das heißt, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Dieser kurze Satz, der klingt so simpel und ist gleichzeitig so enorm schwer. Wenn wir uns mit unserem ganzen Herzen auf den Herrn verlassen, dann verlassen wir uns auf ihn mit allem, was wir haben und allem, was wir sind. Im Hebräischen ist nämlich das Herz der Sitz der Gefühle, der Gedanken und eben auch des Verstandes. Wir werden dazu aufgefordert, Gott mit unserer ganzen Persönlichkeit zu vertrauen und uns auf ihn zu verlassen. Unser Herz soll ganz ihm gehören. Wir können uns viel mehr auf ihn verlassen als auf unseren Verstand. Und genau da besteht die Gemeinsamkeit zu dem berühmten Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß. Unser Verstand ist begrenzt. Egal wie sehr wir uns bemühen, alles wissen zu wollen, wir können es nicht. Wir haben Grenzen. Aber dennoch gibt es einen entscheidenden Unterschied. Während es in der Philosophie von Sokrates bei der Begrenztheit aufhört, haben wir Christen so etwas wie den Joker, nämlich Gott. Wenn wir unser Leben als weise führen, dann heißt das, dass wir unser Leben im Vertrauen auf und in der Beziehung mit Gott führen. Weisheit heißt Beziehung. Wenn wir uns in unsere Beziehung mit Gott hinein investieren und uns um unsere innere Ausrichtung kümmern, dann gewinnen wir an Weisheit. Das hilft auch, das Beste aus der Zeit zu machen. In Kapitel 3 im Epheserbrief erfahren wir, dass Paulus im Gefängnis sitzt, während er diesen Brief an die Gemeinde schreibt. Trotz dieser widrigen Umstände verliert er nicht die Hoffnung. Er verliert nicht das Vertrauen in Gott und seine Beziehung zu ihm. Und er ermutigt die Gemeinde, das Beste aus der Zeit zu machen, trotz der bösen Tage. Ich denke, wir alle haben uns schon mal in so einer ähnlichen Situation wiedergefunden wie Paulus. Wir alle kennen die innere Befangenheit, die uns daran hindert, unser Leben nach Gottes Willen zu führen. Manchmal ist der Weg, den wir mit Gott gehen wollen, unglaublich anstrengend und zermürbend. Doch auch wenn es sich sinnlos anfühlt, diesen Weg zu gehen, lohnt es sich, es weiter zu tun. Auf Gottes Wegen zu gehen heißt nämlich nicht immer, dass wir Gott einfach nur hinterherlaufen. Nein, es heißt vor allem, dass wir mit Gott gehen und dass wir den Weg mit ihm teilen. Den Weg mit Gott teilen. Mit ihm allein? Gibt es auch eigentlich noch andere Möglichkeiten, mit denen ich den Weg teilen kann? Gerade heute begegnen uns doch so viele Menschen, Kulturen, mit denen wir unser Leben doch auch führen können. Heutzutage gibt es ziemlich viele Alternativen. Auch zur damaligen Zeit, als Paulus den Epheserbrief schrieb, war die Gemeinde beeinflusst von einer Kultur, dem Dionysus-Kult. Dionysus, das ist der griechische Gott des Weines, der Ekstase und des Rausches. Die Gemeinde war also einigen Versuchungen ausgesetzt. In der damaligen Umwelt war es normal, über seine Verhältnisse und Ausschweifen zu leben. Und in diese Situation hinein ermahnt Paulus die Gemeinde, den Wein nicht als Alternative zu sehen. Sie sollen sich nicht volllaufen lassen mit Wein und ihr Leben maßlos führen, sondern sich von Gottes Geist erfüllen lassen. Gottes Geist ist wichtiger als jeder Tropfen Wein. Es gab in meinem Leben eine Zeit, in der ich diesen Vers sehr ernst genommen habe. Ich habe ihn so interpretiert, dass Alkohol generell verboten ist. Ich habe versucht, mich zurückzuhalten und absolut keinen Alkohol mehr zu trinken, sondern mich von Gottes Geist erfüllen zu lassen. Rückblickend merke ich, dass das ein bisschen naiv war. Denn Paulus, verbietet den generellen Konsum von Alkohol hier gar nicht. Aber er ermahnt sie darin, den Alkohol in Form von Wein nicht als Alternative zu sehen, sondern das Leben ausnahmslos Gott zu widmen, damit man vom Geist erfüllt wird. Doch wie lässt man sich jetzt von Gottes Geist erfüllen? Paulus erklärt es nicht. Aber wenn man sich die Stelle genauer anschaut, dann kann man einen Bezug zum Beginn des Textes herstellen. Die innere Herzenshaltung ist das, worauf es ankommt. Ein maßloser Lebensstil führt zu Realitätsverlust. Aber wenn wir unser Leben nach Gottes Willen ausrichten, kann er uns mit seinem Geist erfüllen. Und der Fokus, der liegt hierbei darauf, dass das Ganze passiv ist. Wir lassen uns erfüllen und wir erfüllen uns nicht selber. Mit Wein, da kann man sich bewusst R und B füllen, aber mit Gottes Geist nicht. Egal wie sehr wir uns bemühen, es bleibt in Gottes Hand, dass er uns mit ihm erfüllt. Und er tut's. Allerdings geschieht das nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, der unter Umständen auch ein ganzes Leben lang dauern kann. Und auch hier gilt es, den Weg mit Gott zu gehen. Er begleitet uns in diesem Prozess und hilft uns in unserem geistigen Wachstum. Und auch hier helfen uns wieder die Sprüche. Es ist unsere Gottesbeziehung, unser Verlassen auf den Herrn von ganzem Herzen, wodurch uns dieser Prozess ermöglicht wird. Wenn wir uns Alternativen suchen, um den Lebensweg zu gehen, können wir ihn nur mit geteiltem Herzen gehen. Und genau das ist nicht gewollt. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus: Wovon das Herz voll ist, davon redet auch sein Mund. Wenn unser Herz voll von Wein ist, dann kommen da auch schon mal Worte des Weins raus. Meistens auch noch irgendwie schwer verständlich gelallt. Aber wenn unser Herz von Gottes Geist erfüllt ist, dann hat der Mund gar keine andere Möglichkeit, das zu verkündigen. Diese frohe Botschaft, die muss geteilt werden. Und hier zeigt sich die praktische Konsequenz aus den vorherigen Versen, das Gotteslob. Dabei spricht Paulus zwei Arten an, wie Gotteslob geschehen kann. Zum einen spricht er die Gemeinschaft an. Gemeinsam Lieder singen trägt dazu bei, ermuntert und getröstet zu werden. Das war damals schon so und auch heute verbinden wir viel mit Liedern. Sie wecken in uns Emotionen hervor und bringen uns in eine gewisse Stimmung. Doch das muss nicht immer etwas Gutes bedeuten. Wenn Lieder in uns so viel bewirken, dann kann das auch ganz schön nach hinten losgehen. Sie haben das Potenzial zu manipulieren und abzulenken. Abzulenken vom Wort Gottes. Ich selbst habe bis vor kurzem noch mit dem Thema Musik und geistlichen Liedern sehr gehadert. Ich singe zwar selber gerne und Musik generell mag ich eigentlich auch, aber ich habe mir oft einen Anstoß daran genommen. Zu oft haben die Lieder nur eine Atmosphäre hergestellt und hatten für mich keinen wirklichen geistlichen Inhalt. Doch in diesem Sommer hat sich das geändert. In diesem Sommer ist mein Opa gestorben. Mein Opa war ein Mensch, der sein ganzes Leben lang sehr musikalisch war und immer gerne gesungen hat. Und ich habe mich an einen Satz erinnert und ich wurde erinnert an einen Satz, den er mal gesagt hat. Und er hat mir die Augen neu geöffnet zum Thema Musik. Der Satz lautet: Wo man singt, da lasst euch nieder, böse Menschen haben keine Lieder. Ja, Musik kann ablenken. Und ja, nicht immer kann Musik bei jedem das Gleiche auslösen. Aber Musik in Gemeinschaft tröstet. Es ist ein Tröster für die Seele. Musik hilft, schwierige Zeiten durchzumachen. Und auch durch sie kann Gott wirken. Aber vor allem geschieht in Musik etwas ganz, ganz Wichtiges. In ihr wird Gott gelobt. Musik ist dazu da, Gott zu preisen und ihm die Ehre zu geben. Unsere Anliegen können wir durch Musik und Lieder zum Ausdruck bringen. Das ist keine neue Erfindung, sondern wird auch schon lange so gehandhabt. Die Psalmen zum Beispiel sind Lieder. In ihnen bringen die Menschen Leid, Kummer, Angst und Not. aber auch Freude, Lob, Ruhm und Ehre zu Gott. So auch in Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hier sind wir wieder beim Thema Herz. Neben sich auf Gott von ganzem Herzen verlassen gilt es auch, dass wir ihn mit allem, was wir haben und sind, loben und ehren. Aus unserem tiefsten Inneren dürfen und können wir Gott loben für alles Gute, was er für uns getan hat. Für die Menschen, die er uns zur Seite gestellt hat. Für seine Gnade, durch die wir erlöst sind. Für seine Liebe und Treue zu uns. Mit all dem können und dürfen wir Gott loben. Und hier wird auch deutlich, dass man Gott nicht nur in Gemeinschaft loben kann. Auch das einzelne Lob und der einzelne Dank hat seinen Platz. Paulus spricht es im Text an. Singt und Lob singt dem Herrn in eurem Herzen. Das Lob des Einzelnen ist nicht weniger wert als das der Gemeinschaft. Es kann auf eine andere Art und Weise wirken. Der wichtige Faktor ist, dass es geschieht. Ob in Gemeinschaft oder allein, das ist dabei schon fast zweitrangig. Und ein weiterer Faktor ist der Dank. Wir haben es manchmal verlernt, dankbar zu sein, da wir eigentlich alles haben. Ich selber erwische mich immer wieder dabei. Es ist selbstverständlich für uns, ein Dach über dem Kopf zu haben, nicht hungern zu müssen und jederzeit alles verfügbar zu haben. Die Dankbarkeit dafür rückt in den Hintergrund. Sie verblasst. Und gerade in dieser Zeit, in der alles so unsicher ist, verlieren wir die Dankbarkeit aus dem Blick. Wir sind zu beschäftigt, uns darum zu sorgen, wie wir durch den Winter kommen, was die Pandemie im Winter macht, wie die Klimakrise sich weiterentwickelt und so weiter und so weiter und vergessen dabei, wie großartig Gottes Taten sind, die wir schon erleben durften. Natürlich sind die Zeiten besorgniserregend, aber das waren sie schon immer. Paulus, der schreibt es hier ja auch im Text, die Tage sind böse. Aber wenn wir Gott jederzeit für alles danken, dann können wir besser mit Krisen und Zeiten der Angst umgehen. Denn wir können uns an die Momente im Leben erinnern, an denen Gott uns Gutes getan hat. Das schenke euch Gott, dass ihr all das Gute, was Gott der Herr, euer Vater, bereits für euch getan hat, nicht vergesst, sondern euch daran erinnert und ihm alle Zeit dankt, dass der Friede und der Dank nicht verblasst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.